wenn es das bräuchte, dass ich alles von heute auf morgen absage, damit ich für einen dieser Menschen irgendwas tun kann, dann passiert das aber in einer solchen Windeseile, soweit kann Armin Wolf nicht mal eine Frage stellen.
FAQ Podcast. Wir haben die Fragen.
Herzlich willkommen beim FAQ Podcast. Menschlichkeit. Igo Levit im Gespräch mit Armin Wolf. Das folgende Gespräch fand am 6. September 2025 im Rahmen des 10. FAQ Bregenzer Wald in der Zimmerei und Tischlerei Kaufmann in Reutte statt. Wir wünschen viel Vergnügen.
Guten Abend. Wow, so viele waren es noch nie. Ich glaube, es liegt mehr am anderen Herrn. Sehr, sehr schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich jedes Jahr sehr, wenn ich herkommen darf. Ich war ja vor 6 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal hier. Damals hat mich der Christian Seiler eingeladen und hat mich befragt. Und ich fand die 3 Tage hier so schön, dass ich am Ende zu Aurelia gesagt habe, ich würde gern wiederkommen und ich würde euch jedes Jahr was hier moderieren, wenn ich nur wiederkommen darf. Und ja, seither bin ich da. Letztes Jahr ging es leider nicht. Und ich suche mir jedes Jahr einen Gast. Und heuer habe ich mir eingebildet Igor Levit. Und Igor ist bis 2028 mit Konzerten verplant und spielt mehr als 100 Konzerte im Jahr. Und als ich ihm geschrieben habe, was das hier ist und ob er herkommen würde und mit mir hier sprechen würde, hat er sofort zugesagt, was mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Vielen, vielen Dank. Du kennst den Bregenzer Wald an sich ja, obwohl du es nicht wusstest. Igor war ja schon öfter da bei der Schubertiade, er ist Stammgast, er war zuletzt im Juni da. Das Lustige ist, wir wohnen im gleichen Hotel in Bezau in der Post und als wir am Nachmittag Kaffee getrunken haben, habe ich gesagt, wie war es bei der Schubertiade und so und er sagt, ist das in der Nähe hier? Ich sage, ja, nur 4 Kilometer. Also er kennt den Bregenzer Wald doch nicht so gut, wie er ihn kennen sollte, aber das werden wir noch ändern. Sie kennen ihn hier alle als Musiker, als der er berühmt geworden ist, weltberühmt geworden ist, als einer der bedeutendsten Pianisten unserer Zeit. Wenn man auf seine Website geht, steht da aber auch ein Satz, der ihm wichtig ist. Da steht, ich will nicht nur der Mann sein, der die Tasten drückt und das ist er wirklich nicht nur. Und über diesen Mann wollen wir heute Abend reden. Es ist ein bisschen blöd, irgendwie, dass das Essen auf Sie wartet, weil ich habe mir gedacht, also Igor hat überhaupt keine Ahnung, was ihn erwartet. Wir haben nicht eine Sekunde darüber geredet, worüber wir reden. Die Aurelia weiß es auch nicht, niemand weiß es. Ich habe mir gedacht, wir reden einfach solange es interessant ist. Also ich sage Ihnen gleich, das kann dauern. Gut, also wir wollen nicht nur über den Mann reden, der die Tasten drückt, aber trotzdem würde ich gerne ein bisschen biografisch beginnen, irgendwas mit dem Aspekt von dir, den die allermeisten Menschen kennen. Du hast sehr, sehr früh begonnen, nicht nur Klavier zu spielen, sondern auch am Klavier aufzutreten. Du hast mit vier Jahren dein Debüt als Solist gegeben und mit 6 dein erstes Orchesterkonzert gespielt, ein Händel-Konzert mit dem Philharmonischen Orchester deiner damaligen Heimatstadt Nischni Nowgorod, mit 6 Jahren. Wann hast du realisiert, dass du ein Wunderkind warst?
Guten Abend. Moment. Wir haben es ja nicht abgesprochen. Das hat Armin ja gerade gesagt. Ich antworte gleich darauf.
Ja, das sagen Sie immer.
Das ist ja eine schöne Anekdote mit, ich wusste gar nicht, dass die Schubertiade in der Nähe ist. Ist ja auch schön, Sachen zu sofort so ein Gespräch beginnen mit einer Anekdote, die auf meine Kosten geht. Die Retourkutsche kommt nämlich jetzt. Also erstens, ich hatte schon immer, glaube ich, die zweitschlechteste Note im Zeugnis in Geografie. Das hat sich heute bewahrheitet. So, das ging auf meine Kosten. Das Folgende geht jetzt auf deine. Ich liebe es nämlich wahnsinnig, so wirklich sehr Menschen auf offener Bühne, wo sie sich nicht schützen können, in die Ecke rein zu manövrieren. Das mache ich hiermit und sage vor hunderten Menschen, die das bezeugen, gebe ich hiermit folgendes Versprechen, Garantie und ich sage jetzt mal Challenge an. An dem Tag, / Abend, an dem Armin Wolf auf dieser Bühne als Musiker debütiert, sitze ich am Klavier. Und jetzt, lieber, man darf gut auf, wie sagt man, now you're fucked.
Ja.
So, also wie es reinruft, ne, und so, kommt es wieder zurück. Also 1:1. Also das, insofern, das wird jetzt passieren.
Erstens. Was wollte ich sagen? Martin Grubinger versucht mir Schlagzeug beizubringen und er ist verzweifelt.
Martin Grubinger dir vor Publikum gesagt, dass er dir Schlagzeugunterricht geben will?
Ja.
Ah. Ja, aber ich, also wie gesagt, das wird jetzt, ich rechne damit, dass das passiert. Ich, over to you an die Organisatoren, ja, Terminsuche ist ja, wie er gerade angedeutet hat, mit mir sehr einfach. Insofern lass dir nicht zu viel Zeit. Was war die Frage?
Ja, das war keine Antwort auf meine Frage.
Ja, das weiß ich doch, Herr Wolf. Ich werde auf Ihre Frage antworten, Herr Wolf.
Alles ja, okay. Meine Frage war, wann hast du realisiert, dass du ein Wunderkind warst?
Realisiert, dass ich ein Wunderkind war, habe ich wahrscheinlich, als man mir immer wieder sagte, ich sei ein Wunderkind.
Ab wann war das so?
Das, woran ich mich so erinnere, sicher so in dem Alter, 4, 5, 6, realisiert, also ein bisschen später als der kleine Dani vorne, aber realisiert, dass ich mich so wohlfühlte mit dem Job, dass ich dachte, ich bin jetzt irgendwie auf so einem Pfad und da gefällt's mir und da will ich jetzt so weitermachen. Da war ich Mitte 20. Okay. Aber so, dass man mir sagte, oh, bist du ein Wunderkind und mein Gott und hier und da, das begann sehr früh.
Deine Mutter ist Pianistin, sie unterrichtet noch immer an der Musikhochschule in Hannover, wo du jetzt auch Professor bist, und sie war ab deinem 4. Lebensjahr deine Lehrerin. Was wäre denn aus dir geworden, wenn deine Mutter Klarinettistin gewesen wäre? Oder
kein Klarinettist. Das weiß ich nicht. Also ich glaube deswegen kein Klarinettist und deswegen kein Geiger und deswegen eben Pianist, weil, und das meine ich sehr ernst, weil ich auf eine gewisse Weise sehr lernfaul bin und für Menschen wie mich, die auch aus psychologischen Gründen so ein Erfolgserlebnis sehr, sehr schnell brauchen, um weiterzumachen, ist das Klavier ideal. Es ist einfach im ersten, und wirklich ernst gemeint, sagen ganz am Beginn, das mit Abstand leichteste Musikinstrument, das ihr lernen könnt. Weil, und dass man spielen kann. Weil, stellt euch das einfach vor, jemand hier hat noch nie ein Klavier angerührt und dann setzt ihr euch ans Klavier und ihr macht so. Und das Teil klingt sofort. Es klingt ja nach was. Ihr habt sofort ein schön wohlklingendes Erfolgserlebnis. Und psychologisch zu festzustellen, ich war das, der diesen Sound gemacht hat. Und nicht, ich warte 1,5 Jahre, bis ich eine Geige zum Klingen bringe und dann klingt sie immer noch scheiße. Das hat mich davon abgehalten, Geige zu lernen. Ich habe es als kleines Kind auch versucht und es hat nur ein paar Tage gedauert. Sondern dieses und da kommt was raus. Und das war irrsinnig toll. Und deswegen, das, ich glaube, wäre nicht ein Klavier gestanden zu Hause, wäre es kein Musikinstrument geworden.
Das heißt, wenn deine Mutter nicht Musikerin gewesen wäre,
wäre ich keiner geworden.
Okay, was wärst du geworden?
Was wäre ich geworden? Weiß nicht, irgendwas, wo man so wahnsinnig viel reden muss.
Also nicht Geograf?
Nein, genauso wie du nicht Musiker bist, ja. außer einem Abend auf dieser Bühne mit mir. Geograf wäre ich wahrscheinlich nicht geworden, aber ich habe so die Fantasie, in meinem nächsten Leben mache ich irgendwas mit Diplomatie, aber das weiß ich noch nicht.
Mit Diplomatie, ja. Ist das deine Stärke?
Nein. Okay. Aber deswegen, ja. Nein, ich irgendwas, ich hätte am Ende etwas gemacht, was sehr, sehr viel mit Menschen zu tun hat und mit Menschen zusammenbringen und überlegen, wer passt mit wem und was kann man gemeinsam so drehen. Also im Grunde dasselbe, was ich jetzt mache, nur ohne Klavier.
Okay, bleiben wir aber noch kurz bei der Musik. Du hast ein paar Mal schon gesagt, dein Sehnsuchtsinstrument wäre eigentlich die Gitarre.
Ja.
Was ist da schiefgegangen?
Weil, also mein Großvater mütterlicherseits, von dem so behauptet man in meiner Familie, dass musikalische Talent herkommt. Er war Major in der Roten Armee, was erst einmal einfach nur eine Info ist, aber als Jude in der Sowjetunion Major in der Roten Armee zu sein, war nicht selbstverständlich. Zum Ende sehr früh verstorben. Und mein Großvater hat wohl eine erstens unglaublich tolle Stimme gehabt, ergo das exakte Gegenteil von mir, und er hat Gitarre gespielt. Und irgendwie ist die Gitarre für mich eigentlich mein immer schon heimliches Lieblingsinstrument gewesen. Nur, ich weiß nicht weshalb, ich habe es in der Corona-Zeit probiert, diese Perspektive macht mein Hirn mit. Diese nicht.
Wirklich?
Keine Ahnung, bin einfach doof. Ich kann nicht, ich habe es wirklich versucht. Ich habe mir eine Gitarre, ein Freund von mir hat mir eine Gitarre geschenkt, weil er wusste, dass ich so gerne eine hätte. Und ich habe wirklich in der ersten Lockdown-Zeit mir in den Kopf gesetzt, ich lerne die ersten 6 Akkorde von Wind Cries Mary. Mhm. Das ist so, das lerne ich. Was Jimi Hendrix konnte, kann ich auch. Das ist wirklich, es ist so biblisch schiefgegangen, dass seitdem die Gitarre bei mir in der Ecke zu Hause steht und Freunde, die spielen können, spielen, aber ich spiele nicht, aber ich höre Gitarre jedweder Art, Gitarrenmusik wahnsinnig gerne.
Okay, ich verspreche jetzt hier vor hunderten Zeugen, wenn du das erste Mal ein Gitarrenkonzert gibst, begleite ich dich am Schlagzeug.
Und ich dachte, du sagst jetzt, du singst Wind Cries Mary. Das finde ich gut.
Du willst nicht, dass ich singe.
Das will du willst nicht, dass ich Gitarre spiele. Also bitte. Also ist doch perfekt. Augenhöhe.
Ja. Deine Mutter war deine erste Lehrerin. Sie hat dich aber relativ bald auch zu einer anderen Lehrerin gegeben. Wann hast du gewusst, dass du besser spielst als deine Mutter?
Das kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich relativ früh. nein, das weiß ich, aber so irgendwann in den, wann hast du dir angefangen, ist das wirklich interessant, ich stelle mir jetzt gerade die Frage zum ersten Mal, irgendwann bald.
Und, aber war das offensichtlich kein Moment, an den du dich erinnerst, also war es kein wichtiger Moment für dich?
Nee, das, also, sie hat, ich bin nicht so gut, mich an früher erinnern, aber was sie erzählt ist, dass sie, also sie hat wahnsinnig viel Korrepetition gemacht. Sie hat mit Dirigenten gearbeitet, an Oper, an Sinfonien etc. hat zum Klavier alles gespielt. Ich saß wohl unterm Flügel und habe zugehört. Daran erinnere ich mich ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich habe sie schon spielen gehört, aber meine Mutter war als sozusagen aktiv als Pianistin nie für mich ein Faktor, sondern als Lehrerin war sie ein Faktor, als meine Mutter war sie ein Faktor. Und diese gefühlte Kleinigkeit, die du gerade erwähnt hast, nämlich, dass sie mich von Beginn an eigentlich in die Hände von jemandem anderen gegeben hat, das rechne ich ihr sehr, sehr hoch an. Weil Eltern, die, und ich sehe das jetzt auch als, sagen wir, aus der Lehrerperspektive, aber ich habe es auch die letzten Jahre gesehen aus der beratenden Perspektive. Eltern, die ihre eigenen Lebensträume erfüllen, indem sie sich an das Talent ihrer Kinder kleben und die Kinder dadurch, also das endet eigentlich fast immer im Drama, ob sofort oder in 30 Jahren, zeigt sich dann. Meine Mutter hat von Beginn an gewusst, dass die gesündeste und beste Art der Ausbildung, die kriegt mein Kind nicht bei mir. Aber sie war trotzdem immer da.
Wir machen einen Sprung von 20 Jahren. Als du 23 warst, aber kurz vor deinem Examen an der Hochschule, hat die Musikkritikerin Eleonore Bünning, wahrscheinlich die wichtigste deutschsprachige Musikkritikerin, in der Frankfurter Sonntagszeitung geschrieben, Zitat, Igor Levit hat das Zeug dazu, einer der großen Pianisten dieses Jahrhunderts zu werden. Besser gesagt, er ist es schon. Jahrhundertmusiker mit 23. Wie war das?
Es war interessant. Also das war, glaube ich, das erste von mir über mich geschriebene richtige Porträt. Und dann gleich so. Ich habe es an der Tankstelle gelesen an einem Sonntag und stand, wie gesagt, kurz vor meinem Examen. Und hatte natürlich, ich habe ja in der Zeit kaum wirklich viel Konzerte gespielt. Was das hieß und was das bedeuten würde, das war ich überhaupt nicht in der Lage zu reflektieren. Im ersten Moment habe ich mich einfach mal gefreut. So. Dass dann mein Konzertexamen in der Musikhochschule wenige Tage später so ein ausverkauftes Konzertereignis wurde, war so die erste greifbare Konsequenz. Dass ich einige Handvoll Jahre auch gelernt habe, was es bedeutet, wenn die eine Zeitung sagt, du bist cool, und die andere Zeitung sagt, du bist ein Depp, war auch interessant. Also das war der Beginn eines sehr, sehr großen Lernprozesses. Aber im ersten Moment war es natürlich, also es war so, was steht da auf einer Doppelseite in der Sonntagszeitung? Und es hat mich einfach erstmal gefreut.
Hast du gleich ein paar Zeitungen mitgenommen aus der Tankstelle?
Ich habe ein paar Zeitungen mitgenommen, ja.
Ich verstehe das gut.
Ich habe aber keine mehr.
Du hast keine mehr?
Nee.
Im Ernst?
Nee, habe ich alle verschenkt.
Okay.
Ich verschenke Sachen, ich bin kein Keeper.
Okay. Nur 6 Jahre davor, mit 17, hast du mal vorgespielt, Grigori Sokolov, sehr, sehr, sehr berühmter Pianist.
Das war lustig, ja.
Und der hat zu dir gesagt, wollen Sie nicht ein anderes Instrument
probieren? Querflöte ist auch schön.
Ja. Und da hast du schon viele Jahre Klavier studiert, bei großen Lehrern, hast Wettbewerbe gewonnen. Und dann sagt ein sehr, sehr bedeutender Pianist zu dir, wollen Sie nicht lieber Flöte spielen?
Ja.
Wie war das?
Er hatte recht. Also nicht mit der Flöte.
Ja, offenbar nicht, ja.
Er hatte recht. Er hat mir in einem sehr langen, stundenlangen, wirklich, er hat sich diese Zeit genommen. Nicht, weil ich war da, weiß nicht, 4-5 Stunden mit ihm. Er hat mich per wirklich in so eine Pinzette aber komplett auseinandergenommen. Und bottom line, was er mir gesagt hat, war, das reicht nicht, du musst arbeiten gehen. Er hatte recht. Ich kann euch das mal an zwei Beispielen aufzeigen, was mir der große Sokolov damals sagte. Also er saß so auf seinem Stuhl und sagte mir, hat Ihnen schon mal jemand was über Dynamik erzählt? Hab ich gesagt, ja, ich glaube nein. Okay. Was meinen Sie denn? Ja, also Sie spielen eine Art Piano und Pforte. Aber wissen Sie, in der Musik, da gibt es Piano, Mezzo-Piano, Molto-Piano, Poco-Piano, Non-Piano, Sempre-Piano, Pianissimo, dreifaches Piano, vierfaches Piano, Mezzo-Forte, Non-Forte, Poco-Forte, Pio-Forte, Pio-Piano, Sempre-Forte, Fortissimo, dreifaches Forte, vierfaches Forte, Crescendo, Molto-Crescendo. Ihr wisst, was ich meine. Er hat die exakt selbe Nummer durchgezogen über Artikulation. Hat Ihnen schon mal jemand was über Artikulation erzählt? Und da habe ich dann geistesgegenwärtig gesagt, wahrscheinlich nicht. Und er sagte, ja. Und hat nochmal dasselbe mit Artikulation gemacht. Legato, kurz, lang und so weiter. Er hatte recht. Und ohne diese Erfahrung und ohne diese künstlerische Napalbombe säße ich heute nicht hier. Ganz klar. Ich bin da weggefahren und dachte, das passiert mir kein zweites Mal.
Und was ist zwischen, wollen Sie nicht Querflöte probieren, und Jahrhundertpianist in diesen 6 Jahren passiert?
Das weiß ich nicht. Ich habe einfach gelebt und gelernt und mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen.
Okay, ich mach noch eine.
Aber ich säße ganz klar. Das war eine, ich hatte zwei solche Erfahrungen. Eine war Grigori Sokolov und die andere war kurze Zeit später Daniel Barenboim. Beide haben mir im Prinzip das Gleiche gesagt.
Barenboim hat gesagt, werden Sie erwachsen.
Barenboim hat mir an einem anderen Beispiel gesagt, dass aus dem Bauch heraus Musik machen reicht nicht. Und dann hat er mich 10 Jahre oder 9 Jahre nicht angeguckt. Und 9 Jahre später begegneten wir uns wieder. Und ich habe das große Glück gehabt, was ich wirklich als Glück empfinde, mit ihm noch gespielt zu haben vor 2 Jahren. Aber da hat er mir nach einem kurzen Gespräch genau dieselbe Frage gestellt, wie du mir gestellt hast. Was ist eigentlich mit Ihnen passiert die letzten Jahre? Und ich habe auch nur gesagt, ich habe gelebt und gelernt.
Offenbar ziemlich viel. Wir machen noch einen Schritt nach vor. Du bist mit 8 Jahren mit deiner Familie aus Russland nach Deutschland gekommen. Deine Großmutter war schon da in Dortmund, ist ein Jahr früher ausgewandert. Deine Eltern waren sogenannte Kontingentflüchtlinge. Ja. Das weiß man heute nicht mehr so, aber in den 1990er Jahren konnten Juden aus der Sowjetunion nach Deutschland emigrieren, wurden dort aufgenommen. Und ihr seid eben zuerst nach Dortmund gekommen, wo deine Oma war, und nach ein paar Monaten nach Hannover übersiedelt. Wie gut konntest du Deutsch, als ihr in Dortmund angekommen seid?
Kein Wort.
Wie gut konnten deine Eltern Deutsch?
Sie haben die sogenannte Mittelstufe des Goethe-Institutes absolviert. Und als wir nach Dortmund kamen und sie am Flughafen Düsseldorf standen, also wir sind in Düsseldorf gelandet, war der Schock so groß, die Sprache zum ersten Mal live zu hören, dass sie im ersten Moment nicht in der Lage waren, Geld zu wechseln für einen Kofferwagen. Das war auf eine gewisse Weise, also es war schlimm für sie. Und ich muss auch überhaupt sagen, dass, für mich mit 8 war diese Ankunftsparty. Das war Abenteuer. Für die Kraft, die innere und die äußere Kraft mental, die meine Eltern aufgebracht haben, im Grunde ihr komplettes Leben zurückzulassen für ihre Kinder, aber auch für sich selbst. Selbes gilt für meine Großmutter. Was sie da aufgebracht haben, ist eine Art Kraftanstrengung, die ich in meinem bisherigen Leben nicht ansatzweise leisten musste. Egal bei was. Und dafür habe ich nur Bewunderung übrig. Für mich, ich konnte kein Deutsch und das war so, ja, okay. Um mich wird sich gekümmert.
Ihr wart zu viert, du hast noch eine Schwester, ja. Die ist, glaube ich, 6 Jahre älter. Ja. Und du hast schon öfter erzählt, dass du am 2. Schultag beschlossen hast, du wirst besser Deutsch lernen als deine Schulkameraden. Ja. Das ist dir offensichtlich gelungen, aber wie?
Zugehört und in die Sprache verliebt und vor allen Dingen intuitiv gemerkt und verstanden, ohne es verbalisieren zu können. Aber daran erinnere ich mich. Ich habe intuitiv verstanden, dass für mich als Migrantenkind es keine schärfere schärfere, tödlichere Waffe in meinem Arsenal geben wird in diesem Leben als Sprache. Das auf eine gewisse Weise ist das bis heute so geblieben in meinem Kopf. Kein geschliffeneres Schwert als das Wort. Und das wollte ich aber auf einem Niveau können, dass ich, egal wohin ich kam, wusste, na, wenn mich einer versucht, an die Wand zu reden, Armin Wolf, na, dann try me. Ich finde es übrigens so cool, dass wir dieses Gespräch eröffnen und ich sage dir deinen liebsten Satz eines jeden Politikers. Ich antworte gleich auf die Frage. Lassen Sie mich kurz was sagen.
Ja, wunderbar, wie abgesprochen. Also du bist in Hannover, wie gesagt, aufgewachsen. Dort spricht man angeblich das schönste Hochdeutsch. Hat dir das geholfen?
Ich liebe ja Dialekte, insofern kann sein, ja. Aber
sprichst du einen Dialekt?
Nein, aber ich höre sie gerne. Und so wie ich sie spreche, werde ich, also weißt, ich werde eher Wind Cries Mary auf dieser Bühne spielen, als einen Dialekt nach.
In welcher Sprache sprichst du heute mit deinen Eltern? Oder mit deiner
Russisch.
Russisch? Und ja. Mit deiner Schwester?
Auch. Aber außerhalb dieses Kreises spreche ich eigentlich überhaupt kein Russisch.
Wie gut ist dein Russisch?
Also ich spreche fließend Russisch. Würde ich auf Russisch irgendwas publizieren? Das ist für mich so die entscheidende Frage. Ist die Antwort nein. Also mein Russisch ist, und also Deutsch und Englisch würde ich sagen, sind etwa ähnlich. Und Russisch ist so 20% runter.
Du warst kein guter Schüler, außer in den Laberfächern, hast du mal gesagt. Warum nicht? Du bist ja offensichtlich hochintelligent.
Weil, hörst du doch. Nein, ich Reden hat mich interessiert, Nachdenken hat mich interessiert. Ich war wahnsinnig gerne in der Schule, ich bin da sehr gerne hingegangen. Habe auch meine Leute sehr gern gehabt, meinen Schuldirektor sehr bewundert, bis heute. Aber hey, komm mir mit Mathematik und Physik. Also ich hatte einfach keinen Bock. So. Und das zum großen Leiden meiner Mathematik und Physik und Latein und Altgriechisch und Chemie und Kunst und Sport und sonstigen Lehrer. Wir haben uns gemocht, aber ich habe halt einfach nichts gemacht. Und da, wo ich es irgendwie schön fand und gut fand und interessant fand, da hatte ich zwar auch keine Einsen, aber bei einer 3 gab es zu Hause Feuerwerk.
Du bist mit 16 dann aus der Schule rausgegangen, hast kein Abitur gemacht, was dich eine Zeit lang geärgert hat, hast du mal erzählt, und du bist aber heute Universitätsprofessor an einer der angesehensten Musikhochschulen der Welt. Ist das im Nachhinein eine gewisse Befriedigung, dass du heute Herr Professor bist?
Es ist sehr schön, weil es der Lehrstuhl meines Lehrers war oder ist und weil es meine Hochschule ist, an der ich im Grunde fast mein ganzes Leben lang aufgewachsen bin und war und bin. Aber Befriedigung jetzt über die Brücke dann irgendwie zur Schulzeit, nein, so denke ich nicht. Ich habe es bereut, im Nachhinein abgegangen zu sein, weil meine Leute aus meinem Jahrgang mir immer erzählten, dass eigentlich die Oberstufe die beste Zeit war. Ich hätte das gerne miterlebt. Aber ich weiß, dass ich dann wahrscheinlich ein Abitur von 5,2 geschrieben hätte und das hätte keinem geholfen. Also ich glaube, nach Jahren des Lateinunterrichts, ist der einzige Satz, an den ich mich noch erinnere, ist Markus Corrit.
Ich hatte kein Latein.
Markus läuft.
Was heißt das? Markus läuft.
Ja, okay. Das war's.
Bei welcher Situation braucht man das im Leben?
Also du wirst nicht...
Also wenig wie die Vizi, das kann man ja brauchen.
Gymnasium, ja, das, nein, keine Ahnung. Ich war einfach nicht so gut, aber ich war gerne da.
Okay.
Meine armen Eltern.
Wie gesagt, mit 8 bist du nach Deutschland gekommen. Ab wann warst du gefühlsmäßig kein Russe mehr?
Also in meinem eigenen Verständnis, wenige Monate später, als ich die Sprache konnte.
Warst du dann in Deutsch oder was warst du dann?
Das waren nie Kategorien, aber beziehungsweise ist eigentlich gelogen. Doch es war bis zum einige Jahre eine Kategorie. Ja, ich wollte der deutsche Junge sein, ja.
Okay. Wie ist deine Beziehung zu Russland heute?
Nicht existent.
Auch nicht negativ existent?
Natürlich ist das nicht negativ. Ja. Negativ nicht existent. Ich habe wir sind 1995 gegangen. Ich war dann nochmal zweimal da als Kind. Dann war ich, glaube ich, 17 Jahre nicht mehr da, weil ich eben noch, ich ändere das gerade, beide Pässe habe. War ich militärpflichtig über Jahre. Das heißt, ich konnte da nicht hin. Dann war ich 2019 zweimal da, habe 2 Konzerte da gespielt, habe mich sehr unwohl gefühlt und bin und habe noch aus Russland heraus meinen Eltern geschrieben, dass die Dankbarkeit, die ich ihnen gegenüber verspüre, dass sie meine Schwester und mich da rausgeholt haben, nie enden wird. Nicht existent.
Du hast gerade gesagt, du änderst das gerade mit den beiden Staatsbürgerschaften. Ja. Du legst die russische zurück.
Ja. Ist im Prozess. Ich will sie nicht mehr haben.
Wie definierst du dich denn heute?
Armin, das ist so eine deutsche Frage. So deutsche Journalisten stellen mir das.
Aber die Antwort wird mich interessieren.
Das hat noch kein deutscher Journalist gesagt. Ein Jude und ein Mensch, der in Deutschland lebt, Europa liebt, in der Welt rumreist und langsam ein bisschen verzweifelt. So würde ich mich beschreiben.
Auf deiner Website und deinem Twitter-Profil stand lang Pianist, European Citizen. Aber kurz nach dem furchtbaren 7. Oktober 23, nach dem Hamas-Massaker in Israel, hast du ein Video online gestellt auf Twitter, auf dem du die israelische Nationalhymne gespielt hast. Und du hast dazu geschrieben, for my people. Und das kann man auf Deutsch übersetzen mit für meine Leute oder auch für mein Volk. Wie hast du es gemeint?
Also in dem Moment habe ich darüber überhaupt nicht nachgedacht, weil das war eine Impulshandlung. Es war an dem Tag, und ich glaube, kurze Zeit später, glaube ich, ein paar Tage später. Die Formulierung mein Volk, die habe ich, glaube ich, noch nie benutzt bis zu dem Zeitpunkt. Wir haben ja vorhin gesprochen, ich habe bis vor zwei Jahren an das Ideal, ich bin doch nur Mensch und ich blicke auf die Welt als nur Mensch und alles ist gleich und andere Kontexte zählen nicht. Jetzt sehr, sehr, bitte sehr verkürzt und sehr pauschal gesagt, eine an die urlinke Idee. Ich habe an sie sehr geglaubt und ich glaube an sie so sehr nicht mehr. Beziehungsweise ich würde sagen, früher war das eine 1 und 0 Situation. Es ist für mich war klar, ich blicke auf die Welt als Mensch und das war's. Als Mensch und das war's. Und seit zwei Jahren blicke ich auf die Welt als, handle ich es mit mir aus, wie das so ist, als Mensch auf die Welt zu blicken und als Jude auf die Welt zu blicken. Und es ist sehr, sehr anstrengend. Für mich ist es sehr anstrengend für meine Freunde, aber es ist eben so. Und das Zugehörigkeitsgefühl, was ich in dem Moment verspürt habe, war neu. Und was dieses Zugehörigkeitsgefühl war und was das eigentlich für mich bedeutet, also von Religion ganz zu schweigen, nicht einmal kulturell wirklich jüdisch aufwuchs, außer dass ich den jüdischen Witz sehr liebe und wahnsinnig Angst vor Erkältungen habe. Das war mir überhaupt gar nicht klar. Und das verarbeite ich eigentlich immer noch aus mit mir, was das eigentlich bedeutet. Ich kann, also, ein Beispiel, das mir sehr in Erinnerung geblieben ist und auch immer bleiben wird. Ich bin zwei Tage nach dem Überfall nach Los Angeles geflogen und war da alleine und habe eine ganz wichtige Regel meines Lebens und ihr könnt euch vorstellen, ich bin nicht besonders regelbasiert. Aber die habe ich gebrochen. Ich habe nämlich, als ich in L.A. ankam, habe ich mich in eine Bar gesetzt und habe alleine getrunken. Ich trinke nicht alleine. So aus verschiedenen Gründen. Da habe ich es mal, beziehungsweise zwar glaube ich das zweite Mal, aber so richtig bewusst, das erste Mal habe ich die Regel gebrochen. Und ich war da in L.A., hatte da Konzerte und wusste nicht, wohin mit mir. Und dann hat eine Freundin mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, hier über einen Kontakt, geh doch mal in die und die Synagoge. Da gibt's einen angehenden neuen leitenden Rabbiner und der wird geht dahin, sie machen eine Zusammenkunft und lernt euch kennen. Okay, ich gehe dahin. Das war, glaube ich, gefühlt mein vierter Synagogenbesuch in meinem Leben. Es ist kein Ort, mit dem ich irgendwas groß verbunden habe bis jetzt. Und religiös bin ich immer noch nicht. Und dann sitze ich da und dann sitzen da sehr, sehr viele Menschen und vorne stehen 1200 so nicht echte, sondern so Lichtkerzen. Und er sagt, ich glaube es war er oder jemand anderer, sagt bei der Ansprache, wir sind hier zusammengekommen unter unseresgleichen, um uns nicht alleine zu fühlen. Und ich werde nie vergessen, dass ich in dem Moment einen echten Stich im Herz gespürt habe, weil ich einerseits dachte, ja, ich bin so froh, hier zu sein unter meinen Leuten und mich aufgehoben zu fühlen. Und gleichzeitig dachte, alles, wogegen ich mein ganzes Leben lang gekämpft habe, nämlich ich will eben nicht mich nur dann nicht alleine fühlen, wenn ich unter meinen Leuten bin, widerspricht diesem Satz. Ich will das eigentlich nicht. Aber suck it up, Igor, du bist es halt gerade. Und das zeigt ein bisschen dieses, was ich meine, dieses Aushandeln. Aber an den hehren Universalismus, dass alles ja egal ist, Hauptsache Mensch, an den glaube ich nicht mehr.
Du hast auch gesagt in mehreren Interviews, nach dem 7. Oktober, Deutschland ist noch immer mein Zuhause, aber mein Zuhause macht es mir gerade sehr, sehr schwer.
Weil? Das ist jetzt nicht so viel einfacher geworden.
Ja? Weil?
Ja, die Gründe jetzt sind vielleicht etwas andere als da. Also das, ich muss ja so eine Antwort in dem Kontext betrachten, in dem ich sie gegeben habe. Naja, weil zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Interview der Zeit gegeben habe, das war ja wenige, gefühlt wirklich vielleicht nicht mal eine Handvoll Wochen nach dem Überfall, gab es einfach die Situation, dass mir teils Menschen aus der sagen wir mal klassischen Musikwelt, Menschen, mit denen ich viel zu tun hatte, aber auch einfach auf der Straße in Deutschland, es außer ein paar Versprengten und einer Kundgebung am Brandenburger Tor, wo ich glaube sowas wie 6.000 Menschen standen, von denen ich glaube gefühlt 70% über 60 waren, es keinerlei Reaktion gab auf das, was geschehen ist. Also es gab in Berlin-Neukölln Reaktionen, aber die waren ein bisschen anders. Und das war schon speziell. So, das zu erleben war speziell, Telefonate zu führen, indem mir ein von meinem Steuergeld bezahlter Hausintendant auf meine Frage, wie er denn gedenke, sich zu verhalten, wenn in seiner eigenen Stadt mein Tod beschrieben wird, und zwar, also mein Tod, verallgemeinert gesagt, er mir ins Telefon sagte, das ist wirklich schlimm, Igor, das zu hören, aber die Israel ist so kompliziert. Das waren schon interessante Gespräche, die ich da führen musste. Und nochmal, die Gemengelage ist ja heute wieder eine andere. Aber damals dachte ich, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich euch auf derer Bühne, ich hier arbeiten muss, noch weiter in die Augen schauen soll.
Du hattest das Gefühl, es gab zu wenig Solidarität mit einem Land, das schlimmste Verbrechen seiner Geschichte irgendwann schon erlebt hat.
Zu wenig, es gab fast überhaupt gar nichts.
War es tatsächlich so schlimm?
Sichtbar? Also erinnerst du dich an irgendwas Großes? Wie gesagt, es gab ein paar Kundgebungen, es gab gesagt eine, also ich lebe ja in Berlin, ich kann jetzt mal, ne? Also ich weiß, es gab in Hamburg eine Veranstaltung, glaube ich, im Deutschen Theater, aber die erste wirklich große Veranstaltung, das erste große Solidaritätskonzert gegen Antisemitismus, zumindest in der Stadt Berlin, das auf die Beine gestellt wurde, haben Michel Friedmann und ich auf die Beine gestellt. Also man will auch nicht seine eigenen Solidaritätskonzerte organisieren müssen. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Das ist fast so lustig, wie als Jude in Deutschland von den Deutschen dafür ausgezeichnet zu werden, sich als Jude in Deutschland gegen Antisemitismus zu stellen. Das ist auch nicht ganz frei von einem gewissen ironischen Beigeschmack. Und seitdem ist die Situation, und das glaube ich, können Juden und Nichtjuden bestätigen, einfach noch viel vielschichtiger, dramatischer und schlimmer geworden.
Israel ist ja tatsächlich kompliziert. Also das muss man ja tatsächlich sagen. Wie geht's dir denn heute irgendwas mit dieser
Situation? Und dabei möchte ich es ehrlich gesagt auch belassen. Nein, ehrlich gesagt möchte ich es nicht. Nein, beschissen, wie denn sonst? Also ich meine, wohin willst du denn gucken? Wohin du guckst, ist das Drama. Aber ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann, wenn überhaupt, dann nur Einfluss nehmen auf meine kleine Lebenssphäre, die ist ungefähr so groß. Und die ist im Großen und Ganzen beschissen.
Reden wir allgemein über Politik. Dein Wikipedia-Eintrag, für den du ja nichts kannst, den schreibt ja irgendwer, der beginnt mit einem interessanten Satz. Igor Levit ist ein deutscher Pianist und politischer Aktivist.
Ja, so habe ich mich, glaube ich, nie bezeichnet.
Das ist falsch.
Das Wort kommt nicht von mir. Aktivistenleben, ja. Ein Leben, das ich nie gelebt habe.
Aber du bist politisch nicht nur extrem interessiert, du bist auch aktiv. Was hat dich eigentlich politisiert? Du bist ja ein sehr junger Mensch, also als 9/11 passiert ist, warst du 14. Als die Mauer gefallen ist, warst du 2. Was war das Ereignis, oder was hat dich politisiert?
Lehman.
Die Lehman-Pleite?
Ja. Weil? Es hat mich politisiert, sagen alles, was dann als Kettenreaktion danach passierte. Es waren Ereignisse wie die Occupy-Bewegung. Okay. Es waren lustigerweise exakt Wirtschaftsfragen, die mich zuerst politisiert haben. Und dann der ganz große Knall war nicht unbedingt, was die wirtschafts- und politischen Fragen angeht, sondern was so ein Sprachduktus, Fragen über Sprachduktus angeht. Die ganz, ganz große Politisierungszeit war die Griechenland-Krise, weil ich es für fatal gehalten habe damals, mit welchen Worten innereuropäisch agiert wurde. Das wird für viele, die ein bisschen älter sind als ich, vielleicht nicht das erste Mal gewesen sein. Für mich war es das erste Mal in einer gesellschaftlichen Arena, in einer medialen Arena, in einer politischen Arena, Sätze zu hören wie die gegen uns. Unser Geld sozusagen nicht für die Faulen da unten. Diese Form der Auseinandersetzung hat mich ehrlich gesagt wirklich schockiert damals. Und ich fand, das war so ein Politisierungsmoment. Der andere, und da fallen sehr viele Ereignisse darunter. Auch die, meiner Meinung nach, wirklich, und wie wir heute wissen, ja auch politisch, parteipolitisch dramatische unglückliche Rede der damaligen Bundeskanzlerin, wo sie von der sogenannten Alternativlosigkeit ihrer Politik sprach. Ich meine, daraus ist ziemlich, ziemlich buchstäblich etwas entwachsen in Deutschland, was dramatisch ist. Also da sind sehr viele Dinge in der Zeit passiert, die mich sehr zum Nachdenken gebracht haben und mich politisiert haben. Dann natürlich 2015 die Tatsache, dass die damalige Bundeskanzlerin die Grenzen nicht schloss und so weiter und so weiter. Aber das war so die Zeit. Ja. Die Euro-Krise war ganz heftig.
In der Zeit hast du deine politische Position mal so beschrieben, ich bin extra links.
Das stimmt, das war nicht in der Zeit. War das in der Zeit oder was?
Das war in der Zeit. Das war in einem Interview mit der Zeit.
Oh, das muss sehr lange her sein.
Ja, irgendwann ein paar Jahre her. Aber was heißt das, extra links?
Es gibt so selten Interviews, wo der Fragende vorher recherchiert.
Ja, unangenehm, ich weiß. Ja.
Nein, ich liebe das. Wie bitte was?
Also, was heißt das, extra links?
Weiß ich nicht mehr.
Bist du das noch? Okay, wie würdest du heute deine politische Position beschreiben?
Meine Werte, mein Wertekanon, nämlich grob gesagt, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, der ist bis heute genauso intakt, wie er früher war. Ich glaube sehr stark an, und das ist sozusagen jetzt die kleine Introduktion dann zu sehr präzisen Antwort auf deine Frage. Ich glaube sehr stark an zwei Dinge. Ich glaube an radikale Empathie und ich glaube sehr stark an radikalen Individualismus. Aber ganz oberflächlich würde ich sagen, ich spreche für keine Partei und keine Bewegung mehr. Das ist vorbei.
Du bist Mitglied der Grünen geworden vor ein paar Jahren. Du hast dich auch engagiert im Wahlkampf für die Grünen. Bist du noch Mitglied?
Ich spreche nicht für eine Bewegung oder Partei mehr.
Okay. der Titel unseres Abends heute.
Was nicht bedeutet, dass meine Loyalitäten anders geworden sind.
Okay.
Aber die Erfahrung der letzten 2 Jahre hat zur Folge, dass ich werde für Menschen, denen ich helfen will, und das habe ich früher getan, mit Zeit, mit Energie, mit eigenem Geld. Wenn Menschen Hilfe brauchen, kriegen sie sie. Das gilt bis heute. Das meiste wissen die allermeisten gar nicht, was ich so in meinem Privatleben treibe. Das ist auch okay, darüber rede ich nicht. Aber ich gehe da mit Zeit rein, mit Energie und mit eigenem Geld. Solange ich es habe, setze ich es ein. Das ist geblieben. Aber die Erfahrung der letzten 2 Jahre hat dazu geführt, dass ich eigentlich für Bewegung, Gruppierung, Flagge, Partei, Organisation eigentlich nicht mehr spielen will. Weil da ist einfach zu viel kaputt gegangen.
Mhm. Der Titel unserer Veranstaltung oder unseres Gesprächs heute ist ja Menschlichkeit. Und Mensch ist ein ganz, ganz wichtiges Wort für dich. Und zwar Mensch, weniger auch im deutschen Sinn des Wortes, aber eigentlich aus dem Jiddischen kommen. Magst du das kurz erklären?
Das ist ganz einfach. Ein Mensch ist ein guter Mensch. Ansonsten ist ein Mensch ein Unmensch. Das ist die ganze Erklärung. Ein Mensch von Ehre.
Im Deutschen ist in den letzten 20 Jahren bei gar nicht so wenigen Menschen Gutmensch ein Schimpfwort geworden. Wie geht's dir damit? Du bist ja eigentlich sowas wie quasi der Prototyp des, sozusagen in der rechten Publizistik des Gutmenschen. Heute würde man nicht mehr Gutmensch sagen, sondern du bist der Woke-Posterboy.
Na, das würden sich die rechten Publizisten heute nicht mehr trauen.
Weil?
Weil sich die Zeiten geändert haben. Weil sich die Themen geändert haben und außerdem, weil ich glaube, auch für rechte Publizisten in dieser Zeit und einigen von ihnen kaufe ich ihre Solidarität mit der jüdischen Bevölkerung sehr wohl ab, anderen gar nicht. Aber das gilt auch für die andere Seite. Aber ich sag mal, man ist heute ein bisschen vorsichtiger in dieser Zeit einem Juden in Deutschland so eine Scheiße mitzugeben, sagen wir es mal so. Und die sollen mich nennen, wie sie wollen, das sind ihre Worte, es geht mir da rein und da raus. Und weißt du, es gibt Rechtsextremisten, die sagen, ich bin irgendwie der Pianisten Goebbels, Zitat. Und es gibt Linksextremisten, die sagen, ich bin der Pianisten Goebbels. Und irgendwie denke ich mir, wenn es beide sagen, ist alles irgendwie okay.
Du spielst die.
Aber ich bin in letzter Zeit, also ich staune, von welchen Leuten und von welcher Seite in mir welche Begrifflichkeiten angeheftet werden. Das ist teils amüsiert mich und teils habe ich wahnsinnig Mitleid, weil ich mir denke, früher war, was Beleidigungskreativität angeht, aber echt noch ein bisschen mehr zu holen als Pianisten Goebbels. Also ganz im Ernst. Klimper-Heini, was ist so? Gebt euch Mühe.
Okay, hast du eine Lieblingsbeleidigung, die dir jemand schon mal nachgeworfen hat?
Ja, aber ich komme da nicht mehr drauf. Nein, das ist irgendwas war ich mal. Ich habe das mal irgendwo gepostet, aber weiß ich nicht mehr. Aber es ist wirklich 99% sind wirklich zum Haare ausraufen schlecht.
Klimper-Heini,
geh Klavier spielen, irgendwie. Das ist so wahnsinnig peinlich. Hat ein Bot mehr Ideen als diese Schrumpfhirne. Das ist einfach, ist die Beleidigung meiner Beleidigungslust und die ist sehr groß.
Also du würdest dir ein bisschen niveauvollere Feinde wünschen.
Ah, das wäre toll, ja.
Im Jänner spielst du ein Konzert in Washington. Und dann noch ein paar in den USA. Hast du keine Sorgen bei der Einreise, so wie momentan die Handys irgendwie dort gefilzt werden und die Social Media Accounts, dass sie dich irgendwie dort am Flughafen in den nächsten Flieger irgendwie heimschicken und sagen, okay, schön, dass Sie ein berühmter Pianist sind, aber ist uns wurscht?
Nein, ich habe Sorgen vor anderen Dingen. Dann, wenn das passiert, fliege ich eben nach Hause. und mach das öffentlich und guck, was passiert. Aber nein, davor habe ich keine Sorge. Ich ehrlich gesagt, die Dinge, vor denen ich wirklich merklich Sorge habe in meinem Leben, und das meine ich sehr ernst, die betreffen allesamt nicht mich persönlich,
sondern
meine Familie, meine Freunde. Ich will, dass ihnen gut geht. Das ist wirklich spürbare Sorge. Ich habe, so weit ich hier sitze, 0 Gramm Sorge vor so Fragen wie, kann es passieren, dass mir einer in die Fresse gibt? Ja, bitte, okay, dann passiert es eben. Ich lebe in einer freien Gesellschaft und jeder kann sich rein theoretisch dafür entscheiden, in der U-Bahn mir eine zu dreschen. Okay, dann ist das so. Also ich hätte politisch gesprochen vor jemandem, der mir absolute Sicherheit verspricht, vor dem hätte ich Angst und Sorge, ja. Weil das geht auf Kosten etwas, was ich nicht bereit bin aufzugeben.
Du spielst bei dem Konzert in Washington Beethoven und dann spielst du eines der ganz zentralen Stücke in deinem Leben, The People United Will Never Be Defeated. Das ist ein Zyklus des amerikanischen Komponisten Frederick Chevsky über ein sehr berühmtes chilenisches Revolutionslied. Dauert knapp eine Stunde, ist angeblich, ich habe ja keine Ahnung, unglaublich schwer zu spielen. Und das Center for Performing Arts in Washington, wo du das spielst.
Nee, er hat nicht recherchiert.
Was?
Ja.
Moment, was?
Nee. Ort ist anders. Sixth Street Synagogue. Die Washington Performing Arts Society ist aus dem Kennedy Center rausgegangen und ich kann denen nur dafür applaudieren.
Ja, okay. Also ich meinte jetzt ohnehin nicht irgendwas um die Lokalität, sondern die waren vor 50 Jahren der Mitauftraggeber dieses Stücks und zwar zum 200. Geburtstag der USA.
Ja.
2026 feiern die USA ihren 250. Geburtstag.
Ich wünschte, Frederick wäre noch am Leben. Ja.
Ja, du spielst dieses Stück dort. Warum ist dieses Stück so wichtig für dich?
Weil erstens Frederick so wichtig war. Das ist eine dieser Begegnungen gewesen. Es geht so Kategorie, ich säße heute nicht hier ohne diese Begegnung. Du hast mich eingangs gefragt, wann war dir klar, du bist Wunderkind oder wann war dieses oder jenes klar? Und ich habe dann gesagt, bis Mitte 20 war ich eigentlich nicht so glücklich mit meinem Weg. Und einen ganz entscheidenden Beitrag dafür, dass ich dann dachte, das ist jetzt mein Pfad, auf dem ich gehen will und auf dem will ich bleiben, einen ganz entscheidenden Beitrag schenkte und gab Frederick Chevsky. Ich habe ihn kennengelernt als Student. Ich habe eine Aufnahme gehört von eben jenen People United-Variationen. Dann habe ich seine E-Mail-Adresse rausgefunden und habe ihm einen Zweizeiler geschrieben und gesagt, lieber Dreizeiler, verehrter Frederick Chevsky, mein Name ist Igor Levit, ich bin im zweiten Semester Klavierstudent. Ihr Stück ist so toll, würden Sie mir was schreiben? Mit freundlichen Grüßen. Und dann hat der alte Kommunist Chevsky mir geantwortet, wenn du dafür bezahlst, mache ich's. Und dann habe ich jemanden gefunden, der dafür bezahlt und dann hat er es gemacht und er kannte mich über eine E-Mail. Daraus entstand eine sehr anstrengende und sehr bereichernde Freundschaft. Und Frederick, People ist eines der bedeutendsten Klavierwerke der letzten, keine Ahnung, der letzten 200-300 Jahre, davon bin ich zutiefst überzeugt. People ist in einer Kategorie mit Beethovens Diabelli-Variation und Bachs Goldberg-Variation. Es ist ein ungeheures Werk, eine von ungeheurer kompositorischer Meisterschaft und emotionaler Wucht und Intelligenz. Ich verdanke diesem Stück sehr viel. Ich verdanke ihm sehr viel. Ein Teil meines Politisierungsprozesses hing auch an ihm. Und wenn ich sage, der alte Kommunist hat mir geantwortet, ja, er war selbst erklärter Kommunist, aber er war natürlich viel, viel mehr als das und war ein laufender, großartiger Widerspruch. Und ich vermisse ihn sehr. Und dass das in 2026 zu diesem Jubiläum fällt, dass ich in Washington und dann, glaube ich, 2 Wochen später in New York dieses Stück spielen kann, macht mich sehr froh, macht mich sehr glücklich und ich wünschte, er wäre heute noch am Leben. Zumal, die Anekdote muss ich erzählen, das schönste Kompliment, das meine ich ernst, das mir jemals jemand nach einem Konzert gemacht hat, war der notorisch Komplimenten nicht zugängliche Frederick Chevsky, der mich nach einem Konzert in der Londoner Wigmore Hall in den Arm nahm und
aus ganzem Herzen sagte, you are a real motherfucker. Das war das schönste Kompliment, das mir je jemand gemacht hat.
Das ist aber auch richtig gut.
Zumal von ihm, wo im Grunde jedes Konzert, bei dem er bei mir war, die Reaktion danach sowas war wie, I don't care, let's have a beer, zu hören, you're a real motherfucker, war sehr schön.
Du hast gesagt, er war ein Freund von dir. Freundschaften sind überhaupt extrem wichtig für dich. Du hast oft schon gesagt, Musik und die Bühne und Freunde, das sind die Orte, wo du dich sicher fühlst. Das ist das Wichtigste für dich auf der Welt. Was macht denn Freundschaft aus?
Also für mich, was Freundschaft ausmacht, ist Liebe, bedingungsloses Dasein. Ich bin für meine Freunde, obwohl ich viel unterwegs bin, buchstäblich Tag und Nacht da. Also die 1,5 Handvoll Menschen, die ich als wirkliche, tiefe Freunde bezeichnen würde, mit denen bin ich täglich in Kontakt. Und sei es auch nur mit einer Nachricht. Ich pflege das sehr. Es gibt manchmal natürlich auch Konflikte und dann kommt es in Extremsituationen vor, dass man sich auch kurz mal nicht hört, aber darunter leiden beide. Aber für mich haben diese Freundschaften eine so große Bedeutung, dass ich für das Wohlergehen eines jeden dieser Freunde von heute auf morgen meinen Beruf an den Nagel hängen würde. Wenn es das bräuchte, dass ich alles von heute auf morgen absage, damit ich für einen dieser Menschen irgendwas tun kann, dann passiert das aber in einer solchen Windeseile, soweit kann Armin Wolf nicht mal eine Frage stellen. So schnell.
Okay, das ist eine große, große Aussage. Du hast auch erzählt, dass in diesen politisch schwierigen letzten 2 Jahren einige Beziehungen zu Ende gegangen sind. Sind auch Freundschaften zu Ende gegangen?
Nein, im innersten Kreis keine. Gott sei Dank oder wer auch immer. Und in den Kreisen darüber hinaus sind 8 bis 9 von 10 weg.
So extrem?
Ja, also es waren nicht immer Streitereien, einige sind einfach verschwunden und mit einigen will ich auch nichts mehr zu tun haben und mit einigen hat es kurz geknallt und dann ist good riddance, ist okay.
Okay, ich fand interessant, als ich über dich gelesen habe, dass einige Freunde, die für dich sehr wichtig sind, deutlich älter sind als du, so gut 20 Jahre. Das war bei deinem besten Freund Hannes so, der ist tragischerweise vor fast 10 Jahren bei einem Fahrradunfall ganz unvermittelt gestorben. Aber auch bei Christian Thielemann, dem Dirigenten Michel Friedmann, hast du gesagt, Georg Dietz, der Spiegeljournalist und auch den Klavierlehrer Matti Recalio. Warum ist das so, dass die so viel älter sind als du?
Ich bin ja froh, dass du nicht gefragt hast. Und hast du irgendwie so ein Vaterding, weil es sind ja alles ältere Herren?
Also, da ich will es jetzt nicht psychologisieren. Ich frage dich einfach, was dein Wert ist.
Weiß ich nicht, warum das so war. Georg zum Beispiel ist ein interessanter Fall, weil wenn ich jetzt so überlege, und ich könnte jetzt noch Maxim Biller nennen und ein paar andere, aber wenn ich so überlege, ich glaube, dieses sich fürs Politische interessieren. Und
ich muss noch vielleicht ganz kurz erklären, weil nicht alle hier wissen wollen, Georg wissen werden. Georg Dietz ist ein sehr bekannter Spiegeljournalist.
War im Spiegel jetzt.
Spiegeljournalist irgendwie im Feuilleton, aber auch außenpolitische Geschichten. Irgendwie ein brillanter Schreiber.
Genau.
Ist jetzt, glaube ich, 66 oder 67, wenn ich es richtig sehe.
Oh, jetzt wäre er sehr beleidigt.
Nur so?
Oh, wie toll, er hätte sich jetzt auch amüsiert. Und wer beleidigt nicht, glaubt, Georg ist 50 etwas?
Nein. Nein, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht.
Doch, doch.
Ich werde das dann noch googeln.
Oh, ich liebe es. Jetzt würde ich ihn so gerne anrufen. FaceTime auf Leinwand. So. Hey, Schorsch, wir haben hier eine Frage.
Okay, das wäre mir jetzt tatsächlich...
Ich nehme ihn nach Wien mit und du gibst einen aus.
Ja.
Das ist interessant, weil Georg ist so ein interessanter Fall in meinem Leben. Ich glaube, ohne diese Begegnung wäre diese ganze Politisierungsphase Occupy, Nuibu in Paris oder dann Griechenland, Eurokrise und so weiter, eigentlich ein Strohfeuer gewesen. Es wäre verpufft. Er war ein richtiger, er hatte ganz früh habe ich auch gesagt, er hatte so eine Art Guru-Funktion. Er hat mich mit Büchern versorgt, die, an die ich nie gekommen wäre. Ich habe mit ihm, ich habe über ihn James Baldwin entdeckt. Ich habe über ihn anderes entdeckt. Das war, und irgendwie, das, der Mann spielt in meinem Leben eine außerordentlich zentrale Rolle. Und als Freund und als Bruder mit allem, was dazugehört, im Guten wie im Anstrengenden auch. Ich liebe diesen Mann von ganzem Herzen. Und das, was ich aber gerade beschrieben habe mit dem Lernen, jeder dieser Personen, die du gerade genannt hast, es gibt noch zwei, drei weitere, hat für mich unabhängig von der Liebe und der Bedingungslosigkeit, haben für mich deswegen eine Riesenrolle gespielt, weil ich tagtäglich von ihnen lerne. Ich lerne bei jedem Gespräch von Michel. Ich lerne von Maxim. Maxim war, Billa war wahrscheinlich der Erste, im Übrigen mit Georg zusammen. Ich habe Maxim einige Tage früher kennengelernt, aber Schorsch habe ich kennengelernt über ihn. Also wir haben uns zum Essen getroffen. Und das waren wahrscheinlich die ersten zwei Menschen in meinem Leben, die ernst genommen haben, als ich sagte, ich glaube, ich habe da Antisemitismus erlebt, könnt ihr mal mit mir drüber reden. Bis ich Maxim kannte, hatte ich im Grunde keine jüdischen Freunde in meinem Leben. Einen Mitkommilitonen, aber da war ich sehr viel kleiner und da haben diese Fragen keine Rolle gespielt. Ich habe von diesen Menschen gelernt, ich lerne von diesen Menschen bis heute und ich würde mich glücklich schätzen, wenn ich auch nur ein bisschen zurückgeben könnte. Und ich hoffe, ich tue das gebührend.
Du lernst offenbar auch noch immer von deinem Klavierlehrer. Und nachdem ich jetzt überhaupt keine Ahnung von deinem Beruf habe, fasziniert mich das total. Du bist einer der besten lebenden Pianisten. Was kann dir ein Klavierlehrer noch beibringen?
Ungeheuer viel. Matti Raikaljo war mein letzter Lehrer, ist Finne, wie man hört. Lebt mittlerweile auch wieder in Helsinki. Überhaupt große Finnland-Liebe hier. Und jedes Programm, was ich lerne, versuche ich mindestens einmal Matti vorzuspielen. Und mittlerweile ist Matti mein Freund und Matti liebt es, wie ich spiele. Aber es sind manchmal wirklich Kleinigkeiten handwerklicher Natur oder struktureller Natur, die er mir dann sagt. Bis hin zu, der Ton war zu leise. Die bei mir ungeheuer viel bewirken. Aber was am meisten bewirkt, ist, ich vertraue ihm einfach blind. Er hat ein unglaubliches Ohr. Ich schicke zum Teil meine eigenen Studenten zu ihm, weil ich mir denke, der kann euch was zeigen, was die Erfahrung habe ich gar nicht von dem. Ich weißt du was, du bist gut, aber wenn Matti sagt, du bist gut, bist du gut. Und dann schicke ich die zu ihm. Und zu wissen, er ist da, wenn ich spiele, macht das Spielen leichter und besser. Und als ich mit vorhin genannten Christian Thielemann und den Wiener Philharmonikern beide Brahms-Konzerte gespielt und live aufgenommen habe, habe ich Matti und Sinica, seine Frau, aus Helsinki eingeflogen, habe sie eingeladen nach Wien. Sie waren bei jedem Konzert, bei jeder Probe. Und das war, ich glaube, ohne sie wäre die Aufnahme und wäre der ganze Prozess ein anderer gewesen. Also ich war wirklich beschützt von zwei Seiten. Von Christian auf der einen und drei Seiten. Christian auf der einen, meinem Flügel, ich hatte mein eigenes Instrument mit, in der Mitte mit den wunderbaren Philharmonikern und Matti und Sinica im Publikum. Anders würde ich das gar nicht wollen. Und jetzt, und das rührt mich sehr, gibt am 25. September mein Schüler und Freund und Kollege und Weggefährte Lukas Sternhardt, ein junger österreichischer Pianist, sein Debüt mit den Wiener Philharmonikern. Und ich bin am Tag vorher in in Heidelberg. Und dann stehe ich für ihn um 4 Uhr morgens auf. So viel Kaffee kann der mir in seinem Leben gar nicht ausgeben, wie er ab jetzt muss. Und fliege nach Wien und bin bei der Probe und beim Konzert. Und das rührt mich irgendwie. Das ist schön.
Ich würde gerne die letzten paar Minuten noch über deinen Beruf und über Musik irgendwas sprechen. Du spielst über 100 Konzerte im Jahr. Mit wie vielen davon bist du wirklich zufrieden und wie viele setzt du in den Sand?
Ich bin während des Konzertes mit mehr Konzerten zufrieden, als ich dann nach den Konzerten denke, wie das Konzert war.
Okay.
Ja.
Weil? Was passiert da dazwischen?
Ich sitze auf der Bühne und Bühne ist für mich Erholung. Körperlicher Natur und mentaler Natur. Bühne ist der eine angstfreie Ort für mich. Mir kann nichts passieren auf der Bühne. Was soll mir Gefährliches geschehen? Und ich gebe da, was ich habe. So. Und in den meisten Fällen ist es ja so, ich reise alleine, sprich im Publikum ist niemand von den genannten wenigen Freunden. Das heißt, nach dem Konzert gibt es keinen Menschen, dem ich vertraue, den ich eine ganz simple Frage stellen kann, nämlich wie war's? Und wenn ich das nicht habe, komme ich sehr häufig ins Hotel zurück und drehe komplett am Rad, weil ich mich frage, was hast du da eigentlich gemacht? Wie war's? Weil ich mich emotional, das ist ja das Tolle an Musik, es ist nicht wie dieser Flaschenöffner hier oder das die Flasche. Ich kann es ja nicht berühren, ich kann es nicht behalten. Es ist nicht kein materielles Ding. Der große Komponist Ferruccio Busoni nannte Musik tönende Luft. Das ist ein Bild, das ich sehr liebe. Und dann bin ich häufig sehr verunsichert. Konzerte, die ich wirklich in den Sand setze, da gibt es sicherlich ein paar. Aber
weißt du das, während du es machst?
Aber ja.
Ja.
Kann ich noch eine Frederik-Schewski-Geschichte erzählen? Frederik lebte in Brüssel und ich habe in Brüssel vor 9 Jahren mal alle 32 Beethoven-Sonaten aufgeführt in 8 Konzerten. Und in einem dieser Konzerte spielte ich also eine Sonate. Für die, die es exakt wissen wollen, das war die Sonate in D-Dur, die Nummer 7, Opus 10, Nummer 3, also die 7. Sonate im Zyklus. Und die hat einen unglaublich virtuosen ersten Satz. Der ist mitreißend, der ist schnell, der ist furios. Der ist sehr kurz. 5 Minuten. 5 Minuten in dem Tempo, in dem ich es spielen will, 6 Minuten in dem Tempo, in dem ich es spielen sollte. Und dann ist mir ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe relativ zu Beginn falschen Ausgang genommen und war ungefähr 30 Sekunden nach Beginn mit dem ersten Satz fertig. Gemerkt hat es niemand oder es hat mir niemand gesagt, außer Frederik Schewski, der zu mir hinter die Bühne kam und mir Folgendes mitteilte. You know what made all great musicians great? The one. They were all great fakers. Moment. And you, my friend, are a master faker. Aber ich würde, um das mal klar zu sagen, ein in den Sand gesetztes Konzert für mich ist kein Konzert, wo ich die Töne in den Sand setze. Ein in den Sand gesetztes Konzert, und ja, davon gab es Gott sei Dank nicht sehr viele, aber es gab ein paar und das war ganz schlimm, sind Konzerte, bei denen ich mich vor mir selbst auf der Bühne gelangweilt habe. Das war ganz übel, wo ich einfach nicht da sein wollte. Okay. Mich hat das, was ich da gemacht habe, einen Scheißdreck interessiert. Und ich glaube ganz fest daran, dass wenn du dich als Künstler auf der Bühne langweilt sich das Publikum. Und dieses Gefühl, dass ich da saß 2 Stunden und es hörte nicht auf. Und ich saß da und dachte, ich will hier nicht sein, ich habe nichts zu sagen. Das war ein absoluter Albtraum. Also von denen gab es eine Handvoll. Ich erinnere mich an jedes Einzelne und wünsche mir, dass das nächste noch sehr lange auf sich warten lässt.
Wann ist ein Konzert richtig gut?
Ach, am Ende ist jedes Konzert richtig gut, weil was gibt's Schöneres als das?
Aber wann ist
für diese Zusammenkunft?
Ja. Wie wichtig sind die Leute für dich, für die du spielst? Du
bist essentiell, der einzige Grund, wieso ich überhaupt noch spiele. Für mich alleine habe ich es nie gemacht.
Okay. Ich frage auch deswegen, weil Leute, die sich für Musik interessieren, die kannten dich in den letzten Jahren natürlich immer schon, aber so richtig breit bekannt und populär bist du auch geworden durch deine Twitter-Hauskonzerte, für die zu jung sind, um sich daran zu erinnern, als Corona war, ist jetzt doch schon einige Zeit her, war der große Lockdown, wir waren alle zu Hause eingesperrt und ein bisschen verzweifelt und durften nicht rausgehen und auf der Parkbank gab es Strafzettel und da hast du beschlossen, du streamst jeden Abend ein klassisches Konzert über Twitter. hast das 53 Mal, glaube ich, gemacht und es haben Zehntausende, Hunderttausende Leute diese Konzerte gehört. Du hast für so viele Menschen gespielt wie sonst nie in deinem Leben, weil in einem Konzertsaal passen halt nicht mehr als 2000, also vielleicht 3000, aber du hast sie nicht gesehen.
War mir egal.
Das wäre meine Frage, wie wichtig sind für dich die Menschen, die da sind oder eben die Menschen, für die...
Das Wichtigste ist zu wissen, es sind Menschen da, für die ich Musik mache.
Okay.
Wenn ich sie sehe, natürlich ist das toll, sie zu sehen. Also ich mache jetzt heute auf der Gitarre keine Musik, aber ist das schade eigentlich. Aber natürlich ist das Wertvollste. Mhm. Aber in der Zeit ging es eben nicht und ich gehe gerne irgendwie realistisch an Dinge ran. Ich wusste, da sind Menschen, die hören zu. Ob sie auf der Couch zuhören, auf der Toilette zuhören, in der Küche oder draußen im Park, im Bett oder wo auch immer, war mir egal. Ich wusste, da hören Menschen zu. Und ich wusste, dass auch wenn nur einer zuhört, dafür mache ich's. Und ich bin an jedes dieser Hauskonzerte rangegangen mit demselben Furor und derselben Anstrengung wie an ein normales Konzert auch. Geklungen hat es halt so, wie ein iPhone klingt, nämlich wahnsinnig scheiße. Aber es war egal, es war für mich wirklich ist mental lebenserhaltend.
Und
ich habe in dieser Zeit, ich höre sehr, sehr gerne Platten und CDs und ich kaufe ja noch immer Platten und CDs und ich habe sehr, sehr, sehr viel Musik gehört in der Zeit, viel mehr als sonst. Das ist übrigens etwas, was ich mitgenommen habe. Ich höre die ganze Zeit Aufnahmen, also viel mehr als früher, den ganzen Tag. Und das ist auch sehr, sehr wertvoll in meinem Leben, aber ich weiß es gar nicht, ob ich das mit Worten beschreiben kann, was das mit mir macht. Zu wissen, ich bin irgendwo in einem Raum, Konzert oder nicht, vollkommen egal, und da steht ein Instrument. Und was immer andere Menschen machen, die gehen ihrer Arbeit nach, die müssen sich für mich überhaupt nicht interessieren. Aber ich tölpel da hin und mache einmal so. Und dieser eine Ton, manchmal ein Ton am Tag, der reicht mir, um zu wissen, ich habe einen Grund aufzustehen.
Stimmt die Geschichte, dass du mal in einem Londoner Hotel ein Jahr lang Hausverbot hattest?
Knapp ein Jahr, ja.
Weil du den Barpianisten vom Klavier verscheucht hast und selber weitergespielt hast? War er so schlecht?
Ja.
Und was hast du dann gespielt?
Ich glaube, es gab so ein Medley aus vielem, T4-2.
Also Barmusik?
Ja, einfach Musik, die ich liebe. Round Midnight, Thelonious Monk. Es gab irgendwie, ich glaube, es gab den Song Crossroads von Robert Johnson. Ich habe ein bisschen so hin und her gespielt. Ich fand mich auf jeden Fall sehr viel besser als ihn. Ja.
Aber ich finde ja, die wirklich entscheidende Frage ist, warum hast du dort Hausverbot gekriegt und nicht dein Engagement?
Weil vielleicht fand ich mich besser, als ich war. Ich habe keine Ahnung. Aber der Verantwortliche fand das nicht so cool, dass ich da seinen Mitarbeiter verscheucht habe. Und ich kann es ja auf eine gewisse Weise verstehen. Aber ja, zwei Hausverboten in meinem Leben.
Das andere?
Das andere war ein Geburtstag in einer Bar, der...
Eskaliert ist?
Minimal, ja.
Okay, wie hat der Barpianist reagiert? Also wie bist du hingegangen?
Ich habe gesagt, may I?
Und er hat gesagt...
Nur, der hat dann zu Ende gespielt, da stand er eine Zeit lang neben mir und bis dann ein Verantwortlicher... Er hat mich gelassen. Ich glaube, wenn es nach ihm gegangen wäre, es war alles okay. Aber nochmal, das ist passiert, das ist sehr lange her und seitdem habe ich niemanden mehr Platz gebeten.
Du hast einen Steinway, den du Edwin nennst.
Ja.
Warum Edwin?
Weil das Edwin Fischers Flügel war.
Edwin Fischer war ein sehr, sehr berühmter Schweizer Pianist, der schon sehr lange tot ist. Er ist gestorben fast 30 Jahre, bevor du auf die Welt gekommen bist. Wie bist du zu einem Flügel gekommen, der über 100 Jahre alt ist und mal Edwin
Fischer gehört? Weil mein heißgeliebter Klavierstimmer Thomas Hübsch mich anrief und sagte, ich habe hier, vor mir steht der Flügel von Edwin Fischer, willst du ihn kaufen?
Okay.
So einfach ist es manchmal im Leben. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hatte ich den Flügel.
Und ist ein 100 Jahre alter Flügel so gut wie ein neuer oder besser? Oder?
Es ist weder besser noch schlechter. Es ist ein ganz anderes Instrument. Mittlerweile steht der Flügel bei meinem Freund Malakow Kowalski in seinem Studio. Aram, so heißt er mit richtigen Namen, Aram spielt auf diesem Flügel, er macht Musik auf diesem Flügel. Der Flügel ist sehr warm, er ist sehr tief, er ist sehr langsam. Also langsame Brahms-Akkorde auf dem Ding sind einfach ein Traum. Aber sollte
musst du mir helfen, wie kann ein Flügel langsam sein?
Die Mechanik, die sind einfach, der Anschlag ist sehr schwer. Er ist einfach langsam. Er ist ein alter reifer Mann. Und was ist denn so witzig an alter reifer Mann? Jedenfalls, aber würde ich jetzt irgendwie einen schnellen Beethoven-Satz drauf üben, hätte ich eine Sehnscheinentzündung. Und deswegen ist es gut, dass der Flügel gespielt wird. Er ist in perfekten Händen. Es ist schön, dass es dieses Instrument gibt. Aber ich habe mittlerweile noch ein anderes.
Du hast mehrere Flügel. Haben die auch Namen?
Ja, diese spielerisch haben die alle Namen, aber das ist eigentlich kein relevanter Moment in meinem Leben.
Okay. Du hast 2016 mal in einem Interview gesagt, du verzweifelst an Chopin.
Ja.
Und 2018 nochmal, ich höre Chopin wirklich gern, aber dann setze ich mich ans Klavier, versuche es und komme mir vor wie ein totaler Vollidiot.
Ja.
Ich schlage die Noten auf, spiele und denke, scheiße, das klingt ja furchtbar.
Ja.
Bei den Salzburger Festspielen und auch hier bei der Schubertiade hast du Chopin gespielt.
Ja.
Wie hat's geklungen?
Also andere sagen okay, und vor allen Dingen war der Grund, wieso ich es dann gemacht habe und wieso ich dann dachte, ich muss jetzt Chopin spielen, waren drei Menschen. Der eine war mein Freund, mein brüderlicher familiärer Freund Thorsten Schmidt. Das ist der Gründungsintendant des Musikfestivals Heidelberger Frühling, bei dem ich jetzt auch in der künstlerischen Leitung bin. Thorsten bearbeitet mich seit Jahren und sagt, spiel Chopin. So, die ganze Zeit. Der zweite Mensch war Markus Hinterhäuser, Intendant der Salzburger Festspiele, der mich irgendwann anfing auch zu bearbeiten und sagte, spiel Chopin. Beide haben, ausdrücklich wahre Geschichte, beide haben von mir all diese Jahre genau diesen Satz bekommen. Ich klinge scheiße, wenn ich Chopin spiele. Lasst mich in Ruhe, ich werde es nicht tun. Bis vergangenen Sommer der gute Christian Thielemann zu mir kam und sagte, ich zitiere, Igorchen, du musst jetzt endlich Chopin spielen. Ich ihm sagte, aber Christian, ich klinge wirklich scheiße, wenn ich spiele. Und Christian mir in seiner unnachahmlichen Art sagte, hat er Scheiße oder Quatsch gesagt? Eins von meinen. So, auf jeden Fall sagte er sowas paraphrasiert wie, Schnauze, red kein Quatsch, Igorchen, du musst jetzt Chopin spielen. Und dann habe ich in Salzburg hinter der Bühne nach meinem Klavierabend gesagt, ist okay, Freunde, ist okay, aus Trotz, ist gut jetzt, ich mach's. Und aus diesem Trotz heraus habe ich dann gesagt, ich spiele jetzt mein Lieblingsstück von Chopin, nämlich die dritte Klaviersonate, weil wenn schon, dann schon. Und ehrlich gesagt war das wirklich ein bemerkenswert beglückender Zeitabschnitt, dieses Stück zu lernen. Es hat sich wirklich richtig angefühlt. Es hat nur Thielemann gebraucht, der gesagt hat, Schnauze, so in etwa. Und jetzt diese Sonate zu spielen, ist einfach so großartig, dass ich mich frage, was für eine Arschgeige ich eigentlich all die Jahre vorher war.
Und gibt's noch andere Komponisten, mit denen es dir ähnlich geht?
Nein.
Okay. Also es gibt nichts, was du ausschließt zu spielen, jetzt quasi aus dem
Kanon. Nein.
Okay. Ich muss jetzt noch was Persönliches fragen. Das bestverkaufte Klavieralbum aller Zeiten ist das Köln-Konzert von Keith Jarrett. Und jetzt muss ich gestehen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Musik, aber für mich persönlich ist das schönste Stück Musik, irgendwie das existiert. Ich hätte das auch gerne auf meiner Beerdigung. Aber etliche Musikauskenner sagen, das ist einfach Kitsch.
Das ist ein Schwachsinn. Es ist ein großes Album, ist ein Jahrtausendereignis und eines dieser Alben, die ich in meinem Leben nicht missen will.
Wenn ich nur eine Schallplatte noch besitzen dürfte, wäre es für mich das Köln-Konzert. Was wäre es für dich?
Äh, Ich muss sagen, es sind, anders geht's nicht, es sind zwei. Und beide sind keine Klassikalben.
Nämlich?
Das eine Album ist, soweit ich, und bitte berichtigt mich, wenn ich falsch liege, das eine Album ist das erste Album von Nine Inch Nails, Pretty Hate Machine. Okay. Das ich sehr liebe, das mir sehr viel bedeutet. Something I Cannot Have ist ein Naturereignis von Song. Also Pretty Hate Machine ist ein Album, das höre ich mindestens einmal die Woche durch. Und das andere ist Bowies Black Star.
Okay.
Ja, das letzte Bowie-Album.
Okay. Du liebst jüdische Witze.
No.
Möchtest du uns zum Abschluss noch einen erzählen?
Über welches Thema?
You choose, du kannst auch mehrere erzählen.
Das Problem ist, die meisten kennt er schon.
Aber meistens ist er ziemlich gut.
Das finde ich auch. Ja, also der, den ich zurzeit ja einfach, der mit dem ich zurzeit am meisten im Kopf und Herzen spazieren gehe und auf der Zunge, ist der Unterschied zwischen, wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem jüdischen Pessimisten und einem jüdischen Optimisten? Der jüdische Pessimist sagt, schlimmer als es ist, kann es nicht mehr kommen. Und der jüdische Optimist entgegnet, doch.
Ich hoffe, er hat Unrecht. Igor, vielen lieben Dank.
Danke dir. Danke. Danke.
Danke. Vielen, vielen Dank.
Danke, danke.
Vielen, vielen Dank. Sie sind sehr nett.
Dieser Podcast wurde produziert von Friendship Is. What the fuck?